wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ich sag einfach mal herzlich willkommen zu einer neuen Mini-Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir den Jan von den Archivtönen. Hallo.
Hallöchen, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du dich gemeldet hast, weil ich habe so ein bisschen ausgerufen, weil wir wollen ja die Best-Picture-Kandidaten hier nochmal ein bisschen detaillierter durchsprechen in Form von einzelnen Mini-Units. Und diesem Ruf bist du gefolgt und hast gesagt, yo, BlacKkKlansman, weil Spike Lee. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du jetzt auch eine 385-seitige PowerPoint-Präsentation für uns vorbereitet?
Mindestens. Also ich glaube, es ist kein großes Geheimnis im Internet, dass ich riesen Spike Lee-Fan bin und Passion für den Regisseur habe, eigentlich seit ich mich für Filme interessiere. Und gerade bei dieser Oscar-Verleihung muss man als Spike Lee-Fan einfach aufhorchen. Und ich glaube, dazu kommen wir später auch noch, weil ich schon ein bisschen den Eindruck habe, dass sich hier Geschichte wiederholt, dass bestimmte Themen wieder hochkochen, die eigentlich schon sehr lange aktuell sind. Und dass deswegen eine sehr spannende Verleihung wird. Und deswegen bespreche ich super gerne mit dir BlacKkKlansman.
Und im Vorgespräch hast du auch schon geklärt, dass du eigentlich, dass dich die Oscars überhaupt nicht interessieren. Deswegen perfekte
Kein bisschen,
Aufteilung.
Ja. Also ich spare die auch in meinem eigenen Podcast-Book gerne aus, weil ich eigentlich nicht darüber reden möchte und ihnen noch weiter Aufschub verpassen will. Aber wenn man jetzt mal das Kind in den Brunnen ausgegossen, nein, wie sagt man, mit dem Bade, du weißt schon. Also
wenn man das Kind mit dem Badebrunnen ausgeworfen hat, ja genau, über den Berg. Ich weiß, was du meinst.
Genau, dann kann man das auch machen und dann kann man das auch mal mit voller Leidenschaft hier ausleben.
Hervorragend. Bist du denn in der Lage, vor allen Dingen mich noch an den Film zu erinnern? Weil ich habe ihn vor einem halben Jahr geguckt, als er rauskam. Und kann mich noch so grob an die Handlung erinnern, aber vielleicht hast du da noch ein bisschen mehr Erinnerung als ich.
Ja, tatsächlich auch nicht mehr als grob. Also ist bei mir jetzt auch dieses halbe Jahr her. Ich glaube, die Grundprämisse ist schnell erklärt und auch leicht zusammenzufassen. Und zwar geht es um den schwarzen Polizisten Ron Stallworth, der tatsächlich in den 70er Jahren existiert hat und eben den örtlichen Ku Klux Klan infiltriert hat. Das vor allem am Telefon und dann zusammen an der Seite eines weißen Kollegen, der hier von Adam Driver gespielt wird und zum Juden gemacht wurde, der ihn dann eben spielt, wenn er vor Ort ist in diesen Lokalgruppen. Und die beiden haben eben dann zusammen diese Kunstfigur des Ron Stallworth kreiert und mit ihr den Clan infiltriert. Das Ganze ist basiert eben auf der wahren Begebenheit beziehungsweise auf dem Buch dieses Polizisten, das sich damit beschäftigt, aber ist eben von Spike Lee stark fiktionalisiert und hat viele, viele freie Elemente. Und das ist grob die Idee von dem Film, glaube ich.
Mhm. Ganz kurz noch als Ergänzung, wir haben John David Washington als eben den,
genau.
Also nicht nur, also als Teil der Kunstfigur, aber auch der Filmfigur Ron Stallworth. Dann haben wir noch Laura Harrier dabei als Patrice Dumas. Die beiden fangen ja auch eine Liebschaft miteinander an und sie ist irgendwie ja, was war sie denn? Sie war doch irgendwie auch in der schwarzen Bewegung, Studentenbewegung
irgendwie dabei. Sie ist in der Black Students Union. Und gut, dass du es sagst, das ist auch, also für mich noch ein sehr wichtiger Handlungsstrang in dem Film, dass wir eben da darüber viel über die schwarzen Protestbewegungen der Zeit erfahren. Es wird der Aktivist Kwame Ture wird am Anfang zu Wort gekommen lassen, dann die Black Students Union, Black Panther Party. Und so erfahren wir viel von der von der Politik und von den Protestbewegungen, die damals so wichtig waren.
Genau. Und dann haben wir noch Topher Grace dabei als David Duke, der Vorsitzender, Chef vom Ku Klux Klan.
Ich glaube, es gibt so einen albernen Titel wie Grand Wizard oder sowas.
Oh Gott.
Derzeit, ja. Und David Duke gibt es ja auch tatsächlich heute noch als blühenden Trump-Supporter. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den der Film macht.
Ja. Ja, und das ist auch das, was mir am meisten, am stärksten in Erinnerung geblieben ist. Ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, aber eben der Film ist alt genug. Wir können und wollen auch über sowas sprechen. Das Ende hat mich halt
zur Handlung gehört, ja.
Genau, das hat mich halt echt extrem geflasht, als ich den vor einem Jahr im Kino gesehen habe. Und da erinnere ich mich auch noch an einen Kinosaal, der sehr, sehr ruhig aus diesem Film rausgegangen ist, weil eben, wie du gesagt hast, ne, wir haben diese Geschichte in den 70ern und die wurde halt fürs Kino auch ein bisschen aufbereitet, basiert aber auf einer wahren Geschichte. Also diesen ganzen Mix haben wir erstmal so im Laufe dieser Filmhandlung und am Ende springt der Film, glaube ich, auch relativ stark in den Bildern, in so einer Art Epilog und landet in der Gegenwart in den letzten Jahren, wo ja dann auch irgendwie, ich glaube in Charlottesville, wo da irgendwie auch der Clan und so weißen Neonazis da irgendwie durch den Ort marschiert sind und irgendwie eine Frau tödlich umgefahren wurde von einem Neonazi und all diese Bilder, auch diese Nachrichtenbilder und auch sehr, sehr deutliche Nachrichtenbilder, die präsentiert uns Spike Lee am Ende, um eben auch die Verbindung über auch David Duke dann zu zeigen, der eben als Trump-Supporter im Wahlkampf die Trommel rührt und glaube ich, auch Spike Lee typisch da eine These einfach aufstellt, filmisch uns eine These präsentiert, die halt sagt, obwohl diese Geschichte in den 70ern hier gerade erzählt wurde, sind die Wellen dieser Geschichte und auch des Clans noch lange nicht vorbei. Also geh nicht aus dem Kinosaal und sag, oh, guck mal, wie schlimm das alles mal war und guck mal, wie tolerant wir alle geworden sind, sondern guck, was noch davon übrig geblieben ist und was vielleicht sogar noch weiter wächst und gedeiht und fühl dich mal richtig scheiße. Und vielen Dank für die Kinokarte so ungefähr. Also das ist meine stärkste Erinnerung auch noch an den Film.
Ja, also du sagst es genau richtig. Das ist dieser Faustschlag am Ende des Films nochmal. Es spielt in 70ern. Wir fahren viel über die Situation zu der Zeit. Aber der Film ist in ganz vielen Facetten extrem aktuell und extrem in unserer momentanen politischen Lage verankert. Einmal, wie du sagst, die Bilder von den Charlottesville Riots, wo bei diesem Aufmarsch verschiedener rechter Gruppierungen mindestens eine Frau tödlich verletzt wurde und die Originalrede von David Duke, der eben heute oder dann eben 2018 einfach so wieder im Fernsehen auftreten darf und Donald Trump unterstützt. Und auch sonst werden dem fiktionalen David Duke im Film immer wieder Trump-Originalzitate in den Mund gelegt und durch solche Details ist ganz klar die Parallele da und auch ganz klar der aktuelle Bezug und das ist auch was, dieser Faustschlag, den Spike Lee eigentlich immer gerne austeilt und ich würde sagen, selten so intensiv wie hier.
Ja, du sagst ja, du bist ein großer Spike Lee-Fan. Ich kenne, glaube ich, den ein oder anderen Film von ihm, aber wie würdest du den Film denn so einordnen in Spike Lees Werk? Und also wofür steht er? Was ist das für ein Spike Lee-Film?
Also er ist wie viele Spike Lee-Filme voller Wut. Und sagt auch nicht, diese Wut muss man ablegen und begrenzen, sondern steht auch einfach für eine politische Bewegung, für eine Protestbewegung, für irgendwas, das zu verändern ist. Und ich meine, selbst die ganz, ganz dummen und bescheuerten Filme von Spike Lee haben irgendwo dieses Ding von organisiert euch, es muss sich was ändern, ja. Und am ehesten muss man vielleicht noch an einen Do the Right Thing denken, der vielleicht der andere sehr bekannte Film von Spike Lee ist, von 89. Über den wir auch hinterher bei der Oscar-Historie noch reden müssen von ihm, der auch ganz klar den Finger in die Wunde legt in einer schwarzen Nachbarschaft in den USA, eben von dem Rassismus erzählt, der da passiert. Und diese Stimme, die immer wieder kommt, habe ich vielleicht seitdem nicht mehr so auf den Punkt und so wütend fokussiert gesehen wie in Black Klansman. Deswegen freut es mich auch, dass der Film jetzt mal wieder ein Spike Lee-Film mit großer Bekanntheit ist. Denn das ist, glaube ich, nicht unbedingt der Fall. Die meisten Filme von Spike Lee kennt man nicht. Es gibt diesen Inside Man, der noch ab und zu auf Kabel 1 lief oder so, aber der ist jetzt eben nicht durch seine große politische Haltung und Stimme gekennzeichnet. Und deswegen würde ich sagen, Black Klansman, ja, vielleicht nicht zurück in den Wurzeln, weil immer viel Protest von Spike Lee da war, aber doch ganz klar seine Stimme.
Und ich glaube, es klingt schon durch. Ich will trotzdem nachfragen, wie schätzt du den persönlich ein? Wie gefällt er dir? Was gefällt dir? Was ist so dein Fazit zu dem Film?
Ich finde ihn sehr gut. Also gerade diese Faustschlag-Message schlägt natürlich auch bei mir durch und die mag ich. Als Spike Lee-Fan ist man auch gewöhnt, dass wenn in einem neuen Jahr ein Spike Lee-Film rauskommt, dann enthält er gleichzeitig die schlechteste und die beste Filmszene des Jahres. Also, das ist einfach so. Das war nie anders und das würde ich auch hier wieder so sagen. Es gibt so tolle Szenen. Dieses White Power, Black Power Ding ist super. Die Tanzszene am Anfang ist super genial und dieser Vorschlag am Ende ist wirklich Gold wert. Aber dann gibt's auch wieder so Sachen wie, ich weiß nicht, viel zitiert dieses Para-Happy End am Ende, bei dem noch der sich mit dem sich mit der gesamten Belegschaft der Polizei, mit dem einen rassistischen Polizisten natürlich wieder vertragen werden muss. Ne? Mhm. Und das ist, also gerade Spike Lee, der sonst nicht pro Polizei war, das jetzt aber gerade ist, nachdem er zufällig eine größere Geldsumme von der NYPD bekommen hat, solche Sachen schwierig. Dann bin ich mit der Frauenfigur auch nicht zufrieden und ich sage bewusst Frauenfigur im Singular, denn Patrice ist wirklich die einzige größere und die ist nicht besonders gut gezeichnet. Dann kann man dem Film einen gewissen Ableismus nachsagen, weil so ein bisschen dieses minder bemittelt gleich Nazi, so.
Stimmt, da gab es doch irgendwie in dieser Nazi-Truppe so einen, ne? Der, ja.
Ja. Also wie gesagt, viele Probleme. Es ist ein bisschen durcheinander, ein bisschen wild, aber hämmert seine Botschaft dann doch ziemlich präzise nachher wieder rein. Und deshalb würde ich sagen, kein perfekter Spike Lee-Film, aber schon ein bisschen das, was man von ihm gewöhnt ist.
Ich erinnere mich auch noch an den Stimmungsverlauf während des Films, weil der teilweise echt sehr humorvoll auch mit der ganzen Sache umgeht. Und wie gesagt, in meiner Erinnerung ist ein bisschen länger her, aber für mich auch gut hin und her schlug zwischen eher heiteren Momenten und auch eher absurden Momenten. Also gerade das erste Mal, wenn er da, glaube ich, irgendwie beim Clan anruft und also die Absurdität dieser Prämisse auch durchaus bewusst absurd auch irgendwie darstellt, aber dann eben auch in einer Ernsthaftigkeit auch schon zwischendurch umschlagen kann. Und so ein schönes Wechsel, so eine schöne Wechselwirkung der Stimmung und der Gefühle bei mir erzeugt hat, die dann eben am Ende in diesem Wut trifft es ganz gut, du Spike Lee zugesprochen hast, also mit diesem Cocktail von Ohnmächtigkeit und Wut und Aufruhr bin ich halt eben auch aus dem Kino gegangen und das ist eine spannende Achterbahnfahrt gewesen bei mir.
Ja. Also gut, dass du sagst, die Satire ist auf jeden Fall da. Das ist ein sehr lustiger Film und es wurde viel gelacht und es sollte auch viel gelacht werden. Was, ja, wie du sagst, uns auch nicht davon abhalten sollte, am Ende mit der Botschaft rauszugehen. Es muss sich was ändern. Ja. Und ja. Absolut.
Ja. Ja, und wir wollen ihn ja eben auch im Kontext der Oscars besprechen. Der Film hat 6 Nominierungen insgesamt bekommen, eben Best Picture unter anderem dabei, deswegen auch hier jetzt im Gespräch. Aber wie gesagt, Spike Lee wurde nominiert. Ich glaube, Adam Driver ist als bester Nebendarsteller nominiert.
Mhm. Ich glaube, für den Score ist er noch nominiert.
Genau, ich habe es hier auch gerade vor mir. Score, Adapted Screenplay und Film Editing. Genau.
Ja.
Wie siehst du denn so die Chancen des Filmes, als bester Film ausgezeichnet zu werden am Ende der Verleihung?
Ganz schwer zu sagen.
Tiefes Luft holen ist auch schon mal eine Aussage. Ja.
Es ist, es ist kein Moonlight, ne? Gleichzeitig finde ich, haben wir mitbekommen, dass die Academy, die Oscar-Jury ist an einer ganz klaren Weggabelung angekommen und muss gerade natürlich auch politische Statements treffen, ne? Denn wir wissen.
Erzähl erstmal.
Also, wir wissen, dass bei den Oscars nicht die besten Filme gekürt werden, sondern dass da Politik gemacht wird. Und deshalb ist es natürlich gerade im aktuellen Kontext interessant, diesen Film zu haben. Noch dazu habe ich das Gefühl, die Jury ist seit einiger Zeit so eine echte Chimäre. Also die ist einfach, das Ziel war, sie diverser zu machen. Aber ich glaube, wenn ich mir die nominierten Filme angucke, dann hast du auf der einen Seite die weißen alten Herren, die es genauso weitermachen wie bisher und die eben so ein Weiß oder so ein Green Book nominieren. Und auf der anderen Seite eben die linken und junge Leute, die jetzt gerade dazugeholt wurden, wie, ich weiß nicht, ein Jordan Peele, Annalily Amipour, weiß nicht, ne, die dann sowas, die dann eher wieder Black Clansman vorbringen würden. Das ist eigentlich, wir haben keine Filme der Mitte, sondern wir haben auf eine gewisse Weise sehr linke und sehr rechte Filme dieses Mal dabei. Deswegen weiß ich nicht, ob etwas wie Black Clansman, der sehr stark sich zum Beispiel auch gegen die aktuelle Präsidentschaft in den USA richtet, da eine große Chance haben kann.
Schöne Beobachtung, mit der ich auch so jetzt auf die Oscar-Verleihung mich zubewege, weil ich weiß gar nicht mehr, ich müsste das nochmal raussuchen, da geisterte neulich auch, als die Nominierung bekannt wurden, ein sehr schöner Überblick, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Publikation wer es geschrieben hat, auf jeden Fall auch ein etwas bekannterer Filmkritiker, der auch gesagt hat, der genau das auch identifiziert hat, was du gerade gesagt hast, dass diese Bandbreite der Nominierung, gerade in der Best Picture Kategorie, ein gutes Indiz dafür ist, wie uneinig die Academy einfach generell ist, weil ja eben auch so Sachen wie Bohemian Rhapsody nominiert sind, bei dem ich auch das Gefühl habe, also nicht nur was irgendwie links, rechts, schwarz, weiß angeht, sondern Ich habe zum, also mich hat Bohemian Rhapsody überrascht als Nominierung, weil ich die Academy immer relativ US-amerikanisch eingestuft habe und da einfach das Gefühl hatte, dass der, also das Bohemian Rhapsody in den USA gar nicht so sehr eingeschlagen hat, wie halt im Rest der Welt. Also wenn du dir eben auch die Einspielergebnisse anschaust, das, der geht schon ganz gut ab, so in den USA, aber ist halt ein Riesenerfolg überall anders und holt halt eine Menge Geld außerhalb der USA rein. Und wie zum Beispiel ja eben auch in Deutschland, da läuft er irgendwie immer noch zu den besten Uhrzeiten und ich glaube auch in England und das war so mein Eindruck. Deswegen, also ich hätte echt Geld drauf gewettet, dass er zwar bei den Golden Globes, die ja eben die Foreign Press ist, also das hat mich nicht gewundert, dass er da nominiert und ausgezeichnet wurde, aber ich hätte echt drauf gewettet, dass er es noch nicht mal irgendwie bis in die Nominierung bei den Oscars schafft, weil ich immer gedacht habe, die sind so US-amerikanisch eben aufgestellt. Aber, und das ist eben auch so, also es unterstützt ja auch so ein bisschen diese These, sie ist auch internationaler geworden, wie du sagst, sie ist jünger geworden, sie ist da, also die Academy, sie ist dabei, sich so stark zu verändern und diese ganzen Kritikpunkte der letzten Jahre und die Veränderungen, die danach stattgefunden haben, ebenso das Hashtag #OscarsSoWhite war ja sehr, hat ja große Wellen geschlagen. Und ich glaube, dass wir das durchaus dieses Jahr sehen, aber eben nicht nur in der Nominierung von BlacKkKlansman, sondern eben auch in der Nominierung von Bohemian Rhapsody. Wie du sagst, die weißen alten Männer, die holen sich dann eben auch noch so Sachen wie Green Book und Weiß irgendwie mit in die Nominierung. Also das, da ist auf jeden Fall, da passiert auf jeden Fall etwas. Und ich glaube, dass dieses Jahr ein gutes Indiz dafür ist, dass die Academy einfach im Umbruch ist. Erstmal.
Total. Also es gab ja auch diese Diskussion über die Einführung dieser Popular-Film-Kategorie vor einiger Zeit. Ne?
Ja, ich bin auch der einzige Mensch auf diesem ganzen Planeten, der das beglückwünscht hat und gesagt hat, ja, mach das doch einfach mal so, um zu gucken, ja, was dann passiert. Ja.
Und dann ist bei dir auch schon so durchgekommen, dass so ein Film wie Bohemian Rhapsody auch sehr viele Nominierungen hat und auch sehr unerwartete. Ne? Und das ist eigentlich, wenn wir uns einen Film wie Weiß angucken, wird das vielleicht noch krasser, dass sich eigentlich so ein paar große Filme, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hat, eben um diese Nominierung zanken. Und das finde ich eine sehr spannende Beobachtung gerade.
Und was du nämlich auch gesagt hast, so die Oscars müssen irgendwie politischer werden oder wollen politischer werden. Da wollte ich eben einhaken, weil ich das Gefühl habe, sie waren schon immer auch politisch, aber eben, wie du gesagt hast, es ist der alte weiße Mann, der da politisch ausgezeichnet hat, indem er irgendwie so Sachen auszeichnet wie L.A. Crash, um sich selbst auf die Schultern klopfen zu können und sagen zu können, guck mal, wie wichtig und tolerant wir ja auch sind bei den Oscars und was wir hier nicht alles auszeichnen und wie wichtig wir uns hier selbst nehmen und was für wichtige Filme wir hier auszeichnen, ohne dabei halt zu merken, dass das vielleicht auch manchmal ein bisschen zu leicht ist, diese sehr leichten und sehr klaren politischen Filme immer auszuzeichnen. In diese Kategorie stecke ich jetzt einfach mal Green Book, obwohl ich ihn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht gesehen habe, aber das höre ich halt auch an den Kritiken, dass das halt so ein Film ist, bei dem sich wohl das weiße Publikum eben sehr gut auf die Schultern klopfen kann am Ende des Filmes und sagen kann, ach, sind wir nicht tolerant geworden und hat sich die Gesellschaft nicht geändert und ne, so diesen uplifting Spirit von, ja, alles so inspirierend, weil damals war die Welt eben noch nicht so schön. Und da, finde ich, schlägt auch BlacKkKlansman ganz gut rein, weil der das eben nicht tut. So, der entlässt dich halt eben nicht so aus dem Kinosaal, dass du einfach dir selber und vielleicht noch irgendwie deinem Kinobesuch auf die Schultern klopfen kannst und sagen kannst, Mensch, sind wir nicht tolerant? Und guck mal, in den 70ern war das alles noch ein Problem und jetzt ist alles gut, sondern nee. Also Spike Lee haut da wirklich mit dieser Keule am Ende noch kurz vor den Credits dir so in die Knie kehlen, dass du halt humpelnd aus dem Kino kommst und sagst, fuck, so einfach ist das halt nicht.
Du gibst mir eigentlich die perfekte Überleitung, um zu dem Moment Oscar-Geschichte zu kommen, den ich ja schon die ganze Zeit vorbringen will. Und zwar glaube ich, dass Spike Lee wirklich der frustrierteste Mann in ganz Hollywood ist gerade.
Schöne These, ja, erzähl mal, warum? Warum ist er das?
Also diese Idee, dass sich irgendwas ändern muss in der Politik rund um die Oscars, die war ja auch schon immer da. Und vielleicht war sie noch nicht so groß formuliert, weil wir noch nicht die Möglichkeit hatten, auf Social Media abzuhängen und zu sehen, wie viele Leute sich dafür einsetzen und dafür auch einsetzen können. Und deswegen will ich einfach mal zur Oscarverleihung 1990 springen. Und da ist ja was ganz Ähnliches schon passiert. Da hat man sich auch vielleicht nicht zum ersten Mal, aber es kam wieder so eine Welle, in der man sich sehr inklusiv gefühlt hat. Und genau wie du gerade gesagt hast, guck mal, was du nicht alles auszeichnest. Es wurde zum ersten Mal der Preis für die beste Hauptdarstellerin eine ältere Frau verliehen. Es waren mehr People of Color nominiert, zwar nur als Nebendarsteller meistens, aber immerhin so. Man hat das irgendwie ein bisschen aufweichen wollen und so weiter und hat irgendwie das als open to all gehandelt und mehr Leute reingelassen. Mhm. Und dann gab es aber wieder genau ein ganz großes Problem. Und zwar waren sich eigentlich alle Kritiker einig, dass das Filmevent des Jahres, oder wenn ich dir sage, sag bekannte Filme aus 89, das Filmevent des Jahres war Do the Right Thing von Spike Lee. Und das hat nicht mal eine Nominierung bekommen, außer für ironischerweise den besten Nebendarsteller, nämlich einen Weißen. Und also gut, man könnte noch sagen, Dead Poets Society, glaube ich, ist auch noch ein wichtiges Filmereignis aus dem Jahr gewesen. Aber die Leute sind auf die Barrikaden gegangen und sind empört auf diese Oscar-Jury losgegangen, dass eben Do The Right Thing nicht mal nominiert war. Und das Interessante ist jetzt, wenn ich dir sage, was stattdessen gewonnen hat, ein Film, den du wahrscheinlich noch nie gehört hast, Driving Miss Daisy.
Nee, sag mir nichts, nee.
Driving Miss Daisy ist ein Film, in dem eine weiße Frau von ihrem schwarzen Chauffeur rumgefahren wird und im Auto sich... Ja.
Du willst mich doch jetzt hier verscheißern. Nein. Das kann doch nicht angehen. Das ist doch.
Am Ende wird sich mehr oder weniger versöhnt und man einigt sich darauf, dass es Rassismus eigentlich nicht gibt. Es gibt einen Rückschlag. Es wird, glaube ich, offscreen eine Synagoge abgebrannt, aber das sieht auch nur so ein bisschen als kleinen Spike nach unten in der Entwicklung der weißen Hauptfigur. Und an sich hat das mit der Realität nichts zu tun. Und das ist wieder so, genauso ein Film wie vielleicht Green Book, den ich jetzt auch leider noch nicht gesehen habe, den sich manche Leute eben unter einem politischen Film vorstellen, der aber überhaupt nicht diese Komponente macht und er sagt, wir schieben den Rassismus an die Seite. Das ist was, in unserer Vision existiert das gar nicht. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie jemand wie Viggo Mortensen sich mindestens einmal schon öffentlich sehr, sehr bloßgestellt hat mit seiner Meinung über den Film, dann ruft das bei mir als Spike Lee-Fan und wenn man sich ein bisschen mit der Oscar-Historie beschäftigt, so starke Erinnerungen an 1990 wach, wo übrigens auch der legendäre Warren Beatty zusammen mit, ich glaube, Jack Nicholson den Preis überreicht hat. Mhm. Und deswegen glaube ich, hier, weißt du, hier wird Oscar-Geschichte geschrieben, hier wird Politik gemacht und hier könnte diese Verleihung wirklich was bewegen und auch was zeigen. Es gibt ein paar Best-Picture-Kandidaten, bei denen ist es irgendwie ein neutraler Ausgang. Und wie gesagt, glaube ich noch nicht, das habe ich auch schon gesagt, dass BlacKkKlansman das abräumen wird, aber es gibt so ein paar andere Kandidaten, die sind ganz klar ein Zeichen in die Gegenrichtung, dass sich in all diesen Jahren, auch seit 1990, nichts geändert hat. Mhm. Und das wäre zum einen Green Book und vor allem auch Weiß. Ich glaube, da muss ich nicht mehr zu sagen.
Weiß habe ich auch noch nicht geguckt.
Ich auch nicht, aber man sieht, was das für ein Film ist, ne?
Ja. Und der, also gerade in den USA wurde der auch eher mit Kopfschütteln, also wurde die Nominierung eher auch mit Kopfschütteln und Kritik irgendwie entgegengenommen, weil viele, also ich kenne auch Kritiken von vor der Oscar-Nominierung, die halt einfach sagen, ja, der Film ist nicht wirklich rund, macht kein eigenes politisches Statement, sondern arbeitet sich einfach nur so an dieser Rekonstruierung irgendwie ab und Amy Adams soll auch ganz, ganz furchtbar, also die Figur von Amy Adams soll ganz, ganz furchtbar in dem Film irgendwie sein und da wurde sich dann auch schon gewundert, warum ausgerechnet sie dann dafür irgendwie als beste, ich glaube, Nebendarstellerin nominiert ist. Also also Weiß und Green Book habe ich auch eher so als kopfschüttelnde Reaktion wahrgenommen auf die Nominierung und bei Bohemian Rhapsody kann ich halt selber sehr laut mit dem Kopf schütteln, weil ich halt sag, das ist definitiv nicht der beste Film, den man halt auch als so eine politische, also die Nominierung könnte man halt auch unter so ein politisches Label irgendwie vielleicht ziehen, wenn man möchte, dass man sagt, guck mal, dass die Academy, weil Freddie Mercury war ja schwul und ist an AIDS gestorben, so dass die Komponente vielleicht irgendwie noch so mit rein schwingt und man übersieht aber vielleicht, dass der Film alles andere als da vielleicht auch viel zu leicht mit dieser Figur umgeht und eben auch mit seinem Lebensstil umgeht und aber da werden wir auch noch eine eigene Minute zu machen.
Addendum dazu, er war, wenn ich das richtig mitkriege, ohne großer Experte zu sein, höchstwahrscheinlich bisexuell und das ist, glaube ich, auch einer der Kritikpunkte an den Filmen, wie das da so einfach dargestellt wird.
Und mein großes Problem ist halt, dass der Film auch, also wie die Geschichte, wie der Handlungs-, wie der Spannungsbogen des Filmes aufgelöst wird. Und als ich danach mich ein bisschen eingelesen habe, zu merken, dass dieser komplette Spannungsbogen überhaupt nicht existiert und damit eigentlich auch die Figur massiv unterwandert wird. Also die reale Person Freddie Mercury. Also ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber.
Nee, deswegen eier ich auch so rum. Ich habe das alles nur aus zweiter Hand.
Ja, also es ist halt echt ganz, ganz furchtbar, weil er den Bandmitgliedern noch vor Live Aid sagt, übrigens, ich habe AIDS und ich werde sterben und deswegen müssen wir uns hier zusammenraufen und nochmal die größte Show aller Zeiten spielen. Und diese Nummer feiert der Film irgendwie ab, um ihn halt als Legende noch mehr zu feiern. Stellt sich raus, das stimmt alles gar nicht. Also er war wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie krank zu dem Zeitpunkt des Konzertes. Er wusste es auf jeden Fall nicht, dass er AIDS hat. Und da konstruiert der Film einfach viel zu schöne Schleifchen, um eine Geschichte zu erzählen oder um diese Biografie, um eine Geschichte herumzustricken, die einfach überhaupt nicht existierte oder der Wahrheit entspricht. Und damit eben auch der Wahrheit der Figur in meinen Augen, also der realen Person, aktiv unterwandert. Riesenproblem habe ich mit dem Film und eben auch mit der Nominierung, aber zurück, wir wollten den Bogen zurück zu BlacKkKlansman.
Ja, also dennoch, wir können hier auch hinter Bohemian Rhapsody kurzes Häkchen machen und sagen, auch der ist nicht politisch neutral und da bleibt nicht mehr viel übrig, ne? Also das unterstützt unsere These vom Anfang, dass da ziemlich Fronten gegeneinander angehen. Und ich meine, Black Panther ist, glaube ich, noch nominiert, der es wahrscheinlich auch nicht wird, aber auch schon seine Parole im Namen trägt. Und das ist eine spannende Preisverleihung gerade.
Ja, und ich mag diesen Topf, den wir jetzt haben in der Best Picture Kategorie. Und ich mag auch, wie, also ich hätte mir natürlich gewünscht, dass da einfach auch bessere Filme drin landen, so, die vielleicht auch politisierbar sind oder so. Aber ich finde die Mischung, also gerade eben, weil sowas wie Black Panther dabei ist, ich bin ja großer Superhelden-Fan und ich mag den Film auch, aber auch der hat ja einen gewissen politischen Rahmen und steht eben auch für einen Moment, was ja auch immer Oscars irgendwie auszeichnet. Also auch das Jahr, also als der Film im Februar 2018 ins Kino gekommen ist, gerade in den USA ins Kino gekommen ist, das Ding ist ja durch die Decke gegangen und hat wirklich Kinogeschichte auch einfach da geschrieben. Und da bin ich ganz froh drum, dass der es dann auch in diesen Topf geschafft hat, eben auch auf dieser Basis. Aber zu BlacKkKlansman, ich finde das sehr interessant. Das wusste ich alles gar nicht, dass es da vielleicht schon Vergleichbares in der Filmgeschichte und in der Oscar-Geschichte gab. Es gibt ja auch irgendwie das Zitat, wie war das, Geschichte wiederholt sich, Geschichte reimt sich oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall.
Ja, das tut sie. Also wenn ich eine Anekdote noch dazu loswerden kann, wenn ich das schon begeistert, im Folgejahr, dann 1990 hat Spike Lee einen weiteren Film gemacht, nämlich Mo Better Blues. Und das ist ein Jazzfilm, den hat er aus einer Frustration heraus gemacht, wie er damals schon selber angegeben hat, nämlich aus der Frustration heraus, dass Jazzfilme immer weiße Hauptdarsteller haben müssen. Mhm. Und auch das hat sich irgendwie wiederholt, ne? Also meine Deutung von Spike Lee als frustriertestem Mann in ganz Hollywood ist vielleicht nicht so weit hergeholt, zumal er selten nominiert wird. Glaube ich, 2015 hat er so ein Honorary Award bekommen, der natürlich schön und gut ist und zwar auch eine nette Zeremonie.
Bei den Oscars? Aber oder?
Dieser Honorary Academy, also mal außer der Reihe. Da waren auch, glaube ich, also die schwarzen Stars, die er vor allem groß gemacht hat, waren da. Samuel L. Jackson, Wesley Snipes und Denzel Washington, dessen Sohn ja übrigens die Hauptrolle in BlacKkKlansman spielt, haben, glaube ich, diese Zeremonie gemacht. Das ist auch schon ein paar Jahre her.
Stimmt, ja. Ich sehe das hier auch gerade, dass er eben so ein Ehren-Award, das ist ja auch, also, das war für mich nämlich auch neu, als ich gelesen habe, dass Spike Lee, da musst du mich korrigieren, es war auf jeden Fall, also die Nominierung für ihn als Regisseur bei den Oscars war auch historisch, oder? Weil er vorher noch nie nominiert wurde oder auf jeden Fall nie ausgezeichnet wurde als bester Regisseur, aber ich glaube noch nicht mal.
War für die beste Doku mal, ich glaube für Four Little Girls, nominiert, aber also gewonnen hat er tatsächlich noch nie irgendwas davor. Oder auch bis heute in dem Sinne. Ich überlege, ob es noch eine Nominierung gab. Ich habe irgendwas im Kopf.
Aber das ist wirklich strange, dass er da diesen Ehren-Oscar bekommt, bevor er tatsächlich irgendwie als bester Regisseur oder irgendwie mit dem besten Film.
Na klar, Do That Thing war nominiert fürs beste Screenplay tatsächlich.
Okay, ja. Ja. Aber was ist denn so dein Eindruck, also ne, diese These, die du da wunderbar ausgearbeitet hast, dass da eben sich Geschichte wiederholt und dass es da im Grunde genommen einen Präzedenzfall irgendwie gab und dass da vielleicht etwas passieren könnte. Aber wie siehst du die Chancen für ihn, als besten Regisseur ausgezeichnet zu werden und eben auch, dass der Film ausgezeichnet wird?
Also wie gesagt, könnte ich mir eher so eine Nominierung aus der zweiten Reihe vorstellen. Also ich glaube nicht, dass es das Best Picture wird. Aber zum Beispiel diese beste Regisseur-Auszeichnung wäre auch irgendwie mal eine Anerkennung für ihn. Natürlich kann man sagen, es passt auch wieder in das klassische Oscar-Schema, wenn wir 20 Jahre später feststellen, dass jemand längst einen Preis verdient hätte, geben wir ihm den nächstbesten.
Klar.
Und gerade dieser Regisseurpreis ist auch einer, mit dem Politik gemacht wird, ne? Und sonst gar nicht so viel, weil die Kriterien, die man anlegt, relativ arbiträr sind.
Ja, das sind sie ja sowieso bei den Oscars. Ja. Also da.
Ja,
da,
gut,
aber nee, also das wollte ich nur nämlich auch nochmal betonen, weil das hast du ja auch sehr, sehr schön gesagt. So, bei den Oscars werden nicht die besten Filme ausgezeichnet. Also es wird auch nicht die beste Regie ausgezeichnet, es wird auch nicht das beste Kostüm ausgezeichnet. Die Kategorien heißen alle so, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Academy auch in der Lage ist, diese Qualität zu erkennen und auszuzeichnen, weil sieht man ja eben jetzt auch schon bei den Nominierungen, dass da auch offensichtliche Lücken und auch offensichtliche Fehlentscheidungen getroffen wurden.
Ja, also sowas liegt natürlich ganz klar im Auge des Betrachters und vor allem, wenn der Betrachter, so wie hier, unter sehr zweifelhaften Bedingungen zustande gekommen ist.
Ja.
Für Kostüme hat BlacKkKlansman keine Nominierung bekommen, ne? Weil die hätte ich ihm gegönnt. Also das ist, das fühlt sich so, so cool, leicht überzeichnet nach 70er an alles, das habe ich richtig genossen.
Ja, aber das ist ja auch, zumindest auch hier im Hause, Second Unit, der Running Gag. Es geht ja immer um Most. Also es geht Most Costumes und Most Acting und Most Special Effects und nicht um
Best. Da hat es auch schon Spike Lee Filme gegeben, die halt das erfüllt haben.
Sehr gut. Aber ja, ich glaube, ich finde es gut. Also BlacKkKlansman so ein bisschen als Wildcard vielleicht auch in diesem Mix, in diesem Topf irgendwie zu sehen, finde ich gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir der Gedanke, dass da vielleicht ein überraschender, aber nicht unbegründeter Erfolg möglich wäre. Ich glaube aber, wenn ich so drüber nachdenke, also ich würde eher auf Spike Lee als besten Regisseur setzen. Eben genau das, was du gesagt hast. So
vielleicht das Screenplay, ich weiß es nicht.
Kann ich mir auch vorstellen. Ja, aber dass der Film irgendwo in diesen Kategorien ausgezeichnet wird, um eben, wie du sagst, die Vergangenheit ein bisschen, wie soll man sagen, zu korrigieren. So, dass unter diesem Aspekt irgendwie auch die Academy abstimmt. So, ne, das ist ja auch kein Monolith und das ist ja auch kein Lotto, was da gespielt wird, sondern es sind ja tatsächlich Leute, die am Ende des Tages da irgendwo ihre Häkchen setzen. Und darüber spekulieren wir ja, wie diese sehr, sehr verschiedenen Leute mit völlig verschiedenen Interessen ihre Häkchen setzen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da so ein möglicher Konsens entsteht von, naja, das ist kann nicht angehen, dass Spike Lee diesen Ehren-Oscar irgendwie im Schrank stehen hat und in Anführungszeichen keinen richtigen Oscar. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Absolut, gerade unter den Leuten, die schon länger dabei sind, ne? Die vielleicht dieses Debakel auch noch live mitbekommen haben.
Ja. Ja, ist schon gut möglich, aber auf jeden Fall spannende Angelegenheit. Wirst du denn, obwohl du kein Fan und kein Freund der Oscars bist, wirst du dir die Verleihung denn vielleicht als Spike Lee-Fan irgendwie reinziehen, um zu gucken, wie er abschneidet?
Ja, ich denke schon. Also das ist meine ganze Frustration und meine ganze Langeweile, die mit dieser Veranstaltung zusammenhängt. Das wird dann doch wieder aufgepeppt durch solche Dinge, ne? Das ist irgendwie doch eine spannende Gala, eine spannende Veranstaltung ist, wenn es vielleicht um Politik geht oder um
wenn man selber auch so ein Pferd im Rennen hat, ne?
Das auch, ja. Also nicht, dass ich groß Geld auf mein Pferd setzen würde, aber es ist quasi, also ja, es wäre, als würde zum ersten Mal ein Zebra gewinnen beim Pferderennen, weißt du? Wenn es nur Fünfter wird, beachtet das niemand so groß, aber stell dir vor.
Naja, das war ja bei mir auch der Grund durch La La Land vor 3 Jahren, zwei Jahren, drei Jahren, weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall durch La La Land bin ich ja auch erst auf die Oscars so gestoßen, dass ich mir das auch alles so intensiv irgendwie gönne. So.
Also, ja, wir können bei der schönen Metapher bleiben. Eigentlich sind kaum Pferde im Stall dieses Jahr, sondern Zebras und Esel und Giraffen meinetwegen, aber so einfach mit einem bedenkenlosen Pferd geht das, glaube ich, nicht aus.
Ja. Gut, ja. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ihr alle da draußen, die zuhören, natürlich sehr, sehr gerne bei den Oscars auch dabei sein könnt und sollt, denn wir werden die Verleihung hier in der Second Unit live streamen und kommentieren. Also wir werden euch eine Kommentarspur zu der Verleihung geben, während sie passiert. Wir sitzen dann hier zu vier, zu fünft auf der Couch und werden vielleicht auch den einen oder anderen Schnaps trinken und dabei ja die Verleihung diskutieren, während sie passiert, die Filme vielleicht auch noch mal ein bisschen diskutieren. Und das passiert in der Nacht von dem 24. auf den 25. Februar, von Sonntag auf Montag. Und in der Regel ist das auch gleich am Montag irgendwie online zum Nachhören verfügbar, falls ihr euch das nicht nachts geben wollt, sondern später. Wir haben auch ein Oscar-Tippspiel wieder in Arbeit, in Vorbereitung. Während ihr das hier hört, vielleicht auch schon online, zumindest in Planung. Vielleicht kommt es die nächsten Tage online. Es wird auf jeden Fall auch wieder was verlost und ihr könnt eben selber tippen, wer in welchen Kategorien wie ausgezeichnet wird. Und das Ganze findet ihr am besten unter secondunit-podcast.de/OscarsUnit. Eine große, große Themenseite mit allen Mini-Units zu den nominierten Filmen und eben auch mit Links zum Oscar-Tippspiel und mit Infos, wann der Stream wie losgehen wird und allen möglichen Dingen, die ihr wissen müsst, wenn ihr bei den Oscars irgendwie mit uns dabei sein wollt. Und wenn ihr den Podcast auch noch unterstützen wollt und diesen ganzen Wahnsinn, den wir hier im Rahmen der Oscars-Unit machen, gerne, gerne könnt ihr drüben bei Patreon und bei Steady und da findet ihr auch alle entsprechenden Links bei uns im Blog. So. Damit machen wir langsam zu. Macht ihr drüben in den Archivtönen eigentlich was zu den Oscars?
Natürlich nicht. Denn wie schon gesagt, versuche ich das Thema rauszuhalten. Dennoch möchte ich sagen, ganz viel Respekt für das, was du hier leistest, beziehungsweise was ihr euch für Mühe macht. Ich wäre auch gerne live dabei, aber ich fürchte, ich muss auf eine Party im echten Leben gehen, auf der Podcasts nicht so das Thema sind.
Aber das ist doch kein Problem. Dann machst du einfach auf der Party den Fernseher an und dann wird's eine Oscar-Party. Und du stehst dann so in der Ecke mit einem Kopfhörer im Ohr und kannst uns dann im Livestream noch nebenbei verfolgen.
Ja, also es handelt sich tatsächlich um eine Oscar-Party, aber
siehste?
Ja, vielleicht muss ich mich einfach ein bisschen abkapseln, du hast völlig recht.
Oder einfach kommentarlos unseren Stream so laut anmachen, dass ihn alle hören können und so tun, als ob das schon immer so gewesen wäre. Als ob wir Teil von ProSiebens
Nein, das ist Steven Gätchen, der da spricht.
Ja, genau das. Genau das, ja. Nee, ist normal, dass die alle nach einer halben Stunde betrunken sind. Das ist, ja, gut.
Ja, wie gesagt, bei den Archivtönen ohne Oscar-Programm, dafür kommt passenderweise, je nachdem, wann du das hier veröffentlichst, kurz vorher oder kurz hinterher unsere Jahresabschlussgala 2018 raus, die auch ja ein ganz ähnliches Konzept hat.
Sehr gut.
Und auch zur Stimmung passt.
Hervorragend. Könnt ihr drüben bei den Archivtönen, werden wir alles verlinken, könnt ihr googeln. Habt ihr hoffentlich eh schon abonniert, aber da geht's auf jeden Fall auch noch mit Jan weiter. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Dabeisein und Mitsprechen und Aufklären über Spike Lee und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, danke dir und auch danke fürs Zuhören. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.